Guten Abend, liebe Geschwister, und herzlich willkommen auch zu der heutigen Bibelstunde. Galaterbrief, ich grüße euch vor Ort. Ich grüße alle, die an den Übertragungsgeräten sind, die heute nicht da sein können, die krank oder verhindert sind oder einfach zu weit weg sind. Aber schön, dass ihr hergekommen seid. Ich danke euch für eure Treue und aber auch für die Langmut, das Durchhalten, über so einen langen Zeitraum am Wort zu bleiben und auch immer wieder herzukommen. Wir schlagen den Galaterbrief heute auf und kommen tatsächlich zu den letzten Versen in diesem Brief. Die letzten 8 Verse, Galater Kapitel 6, Verse 11 bis 18, das ist der letzte Abschnitt. Und so, wir waren schon auf die Zielgerade eingebogen, aber jetzt sind wir so kurz vor der Ziellinie. Und würde gerne euch gleich die Verse vorlesen, dann wollen wir mit dem Gebet auch dieses Studium beginnen. Bevor ich aber das tue, eine Möglichkeit oder ein Anliegen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Bibelstunden ich noch Zeit brauchen werde für diesen Abschnitt, aber es werden tatsächlich nicht mehr viele sein. Und ich würde gerne dieses Studium aber so abschließen, dass wenn es noch Fragen zu diesem Brief gibt, das heißt, wenn ihr bestimmte Abschnitte noch nicht verstanden habt oder sagt, okay, zu diesem Vers, das ist noch nicht klar oder hier, was ist damit? Dann wäre eine gute Gelegenheit, es mir zu sagen, ob vielleicht zu schreiben oder einen Zettel hinterlassen oder irgendeine Nachricht oder mir persönlich. Und dann kann ich in einer Bibelstunde, so als Abschluss für diesen Brief, dann nochmal auf die ausstehenden oder auf die offenen Fragen nochmal eingehen, die vielleicht beim Studium dieses Briefes offen geblieben sind. So, dass mein Angebot, das in diesem Brief dann in dieser Weise abzuschließen, einfach noch auf offene Fragen zu diesem wunderbaren Brief mir zu stellen. Ich habe gemischte Gefühle, wenn ich so jetzt die letzten Verse gleich mit euch lese und so auch wir zu dem Abschluss dieses Briefes kommen. Ich liebe es, Dinge abzuschließen. Ich liebe es, wenn man etwas fertig kriegt und fertig macht. So schön auch diese Dinge sind, es fühlt sich gut an, wenn man etwas geschafft hat, oder? Ich mag das sehr. Aber auf der anderen Seite ist es so wie ein bisschen Abschied nehmen von einem treuen Begleiter jetzt über mehrere Jahre. Viele, viele Bibelstunden, ich glaube über 77 oder wie viel haben wir mittlerweile geschafft. Und wir sagen so ein bisschen auf Wiedersehen einem treuen Begleiter in unserem geistlichen Wachstum. Das bedeutet nicht, dass wir uns nie wieder dem Galaterbrief zuwenden, aber dass wir natürlich in dieser intensiven Art und Weise ihn dann nicht mehr studieren. Zumindest ich nicht, weil es gibt noch viele andere Bücher in der Bibel, denen ich mich gerne zuwenden möchte. Also von daher genießen wir auch die letzten Verse. Lasst uns miteinander sie lesen, dann gemeinsam beten. Galater Kapitel 6, die Verse 11 bis 18. Seht, mit was für großen Buchstaben ich euch mit meiner eigenen Hand geschrieben habe. So viele im Fleisch gut angesehen sein wollen, die nötigen euch, beschnitten zu werden, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Denn auch sie, die beschnitten sind, befolgen selbst das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr beschnitten werdet, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseren Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn weder Beschneidung noch unbeschnitten sein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Und so viele dieser Richtschnur folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. In Zukunft macht mir keine Mühe, denn ich trage die Malzeichen Jesu an meinem Leib. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch, mit eurem Geist, Brüder. Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam auch uns Jesus anbefehlen.
Unsere Not,
Amen. Jesus, danke, danke, danke für deine Treue an uns, deine Liebe zu uns, dein Reden zu uns, dein Verwandeltwerden mehr und mehr in dein Bild, auch durch dein Wort. Jesus, es ist dein Wort, es ist nicht unser Wort, es ist dein Wort, es ist deine Wahrheit, nicht unsere Wahrheit. Und jedes Mal weiß ich um die hohe Herausforderung und auch hohe Berufung, wenn ich dieses Wort auslege und wenn wir dieses Wort hören, Herr, dass wir bei deinem Wort bleiben. Es geht nicht darum, Menschen zu beeindrucken, es geht nicht darum, die Ohren zu kitzeln, es geht nicht darum, irgendwelchen Ruhm hinterher zu rennen, sondern es geht darum, deinen Willen zu erkennen und sich unter deinen Willen zu beugen, deinen Willen anzunehmen, dich darin zu verherrlichen. Ich danke dir auch für diesen herrlichen Brief und danke auch für diese letzten Verse. Gib Weisheit, gib Verstand, gib Freimütigkeit und Klarheit im Reden, aber eben dieses Freimütige und aber auch dieses bereite Herz zu hören, Herr, Augen und Ohren, die geistlichen Dinge zu verstehen und sie anzunehmen. Ja, lass sie in den Herzen deiner Kinder einen Widerhall finden. Das ist zur Ermutigung, zur Stärkung, ja, wo es nötig auch zur Ermahnung sein kann. In deinem Namen befehlen wir uns dir an und erwarten alles von dir. Amen. Mit diesen Versen ab Vers 11, so ist es der Schluss von diesem Brief. Paulus beendet diesen Brief und beginnt diesen Abschluss so, dass er selbst schreibt und dann eben sagt: Seht, mit was für großen Buchstaben ich mit meiner eigenen Hand geschrieben habe. Und mit dieser Einleitung kommt er wirklich zu dem Ende. Er greift aber auch zugleich nochmal das Thema des Briefes auf, die Intention des Briefes, das Anliegen des Briefes, ja, den Geist und dieses Briefes und schließt in gewisser Weise das, wie er den Brief angefangen hat, ich würde sagen sogar in einem ähnlichen Ton, wie er angefangen hat, schließt er auch hier. Ich habe die Freimütigkeit, mit euch noch einmal durch diesen Brief zu gehen, aber jetzt nicht in der Art und Weise, dass wir wieder 77 Bibelstunden brauchen, sondern wir gehen jetzt durch und ich würde gerne mit euch noch einmal das große Ganze vor Augen malen. Wir sind am Ende und wir haben viel gehört, wir haben uns mit vielen Themen beschäftigt, intensiv daran gearbeitet und es ist immer wieder gut, dieses große Ganze vor Augen zu haben, nochmal diesen roten Faden aufzugreifen, denn ich bin mir sicher, dass das, was Paulus hier am Ende nochmal deutlich macht, so hat er damit gestartet und bringt es nochmal auf den Punkt sozusagen. Und von daher würde ich gerne mit euch noch einmal mit großen Schritten, mit ein paar Stationen durch diesen Brief gehen und dann merken wir selber, wie fest wir in diesem Brief sind, wie klar wir ihn verstanden haben und wie dieser Gedankengang aufgebaut ist. Kapitel 1, das sind ja nur 6 Kapitel, wir sind schnell wieder am Anfang. Paulus beginnt, wie wir mittlerweile, denke ich, gut wissen und schreibt diesen Brief aus diesem einen Anlass, dass es nicht so gut um die Gemeinde in Galatien stand. Sie waren eben verführt worden, sie waren verwirrt worden. Und darauf reagiert er und schreibt diesen Brief. Und der Hauptgrund, weil es einige waren die in die Gemeinden kamen und eben die Gemeinde verwirrt haben. In Bezug auf das Evangelium, in Bezug auf das Gesetz und in Bezug auf die Notwendigkeit der Gesetzeswerke. Und die Galater, die noch nicht so fest im Glauben waren, obwohl sie es hätten sein können, sie waren durcheinander gekommen und sie wurden verwirrt. Schaut mal Kapitel 1, nochmal Vers 6, schreibt er, nehmen wir diese Worte mal auf, diesen Gedankengang, der hier mit Paulus beginnt sehr scharf hier und sagt, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes Evangelium gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Das ist das große Problem gewesen. Ja? Es sind also Verwirrer da gewesen. Verwirrer, was haben sie getan? Sie haben das Evangelium des Christus verdreht, die haben es umgedreht. Und das ist die große Herausforderung nicht nur beim Auslegen und Verstehen dieses Briefes, das ist die große Herausforderung der Gemeinde Jesu. Denn es kommen welche in die Gemeinde oder stehen aus den eigenen Reihen auf und predigen ein Evangelium, das eigentlich gar keins ist. Aber es sieht so aus. Sie sprechen von Christus, sie reden von Gott, sie reden von Heiligkeit, sie reden von diesen Dingen. Und das klingt eigentlich so, als ob es wirklich richtig wäre, aber es ist es nicht. Und Paulus sagt es nicht ohne Grund, sie verwirren euch. Das geschieht in einer sehr überredenden, in einer sehr listigen Art und Weise, in seiner Argumentation, dass nicht einfach es durchzuschauen ist und zu merken, nein, das ist ja gar kein Evangelium mehr. Das ist ja gar nicht mehr das Evangelium von Christus, sondern es ist ein anderes Evangelium. Und für Paulus war es offensichtlich und darum schreibt er sehr klar und sehr, teilweise auch sehr hart in diesem Brief und spricht diese Dinge an. Also es sind einige Verwirrer in der Gemeinde gewesen. Wer waren sie? Im Gegensatz, ich erinnere euch gleich nochmal an wer sie waren, im Gegensatz zu den Verwirrern, die in die Gemeinde kamen und durch sehr viel List die Aufmerksamkeit der Geschwister gewannen und so ihre Herz und ihre Zuneigung und so die Bereitschaft auch auf sie zu hören, hat Paulus ein anderes Anliegen gehabt. Schaut mal, in Vers 10 sagt er, denn ich rede jetzt Menschen zuliebe oder Gott oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Also die Motivation von Paulus, das zu schreiben, ist, ihm geht es nicht um die Menschen in erster Linie, dass er ihnen gefällt. Also das, was Paulus ihnen lehrt und das Evangelium verkündigt, hat nicht primär das Ziel, dass er dabei gut rauskommt, dass er eine gute Figur dabei macht, dass sie ihn dann mögen, dass sie ihn dann schätzen und wie auch verehren und so weiter. Das ist nicht sein Anliegen, im Gegensatz zu den Verführern. So, sie tun es aus einem anderen Motiv. Und das ist, was Paulus am Ende jetzt offenbart. Aus welchen Motiven, auf welchen Gründen machen die das? Warum kamen sie und haben diese Lehren eingeführt? Warum forderten sie von denen Beschneidung? Warum forderten sie von denen das Halten des Gesetzes? Warum haben sie das getan? Und Paulus redet über ihre Motive am Ende. Hier lernen wir aber über sein Motiv oder über seine Haltung auch. Und er sagt, ich möchte nicht Menschen gefallen. Es geht mir nicht darum, Menschen zu gefallen. Und wir verstehen hoffentlich richtig, das bedeutet nicht, dass man mit Absicht so ist, dass alle einen nicht mögen. Darum geht es nicht. Hauptsache überall anecken und nörgeln und wie auch immer, das ist nicht der Punkt. Sondern er sagt, wenn er die Wahrheit verkündigt, dann denkt er nicht daran, oh, werden sie mich mögen oder nicht? Wird das für mich Konsequenzen haben oder nicht? Gibt es Folgen für mich oder nicht? Das ist nicht seine Motivation. Wenn es Folgen gibt, dann gibt es die Folgen. Er hat nur ein Anliegen, wenn er diese Wahrheit verkündigt, dass es Gott gefällt. Dass es Gott gefällt. Und das ist eine wichtige und grundlegende Haltung. So, im Gegensatz zu den Verführern, die haben andere Motive. Und wer sind die? Wer sind diese Verführer? Wer sind diese Verwirrer? Wer ist da gekommen? Schaut mal in Kapitel 2. Haben wir es ein Stück weit sie kennengelernt. Kapitel 2, Vers 4, schreibt Paulus über sie. Vielleicht lese ich aber Vers 3 schon mit. Aber nicht einmal Titus, der bei mir war, wurde, obwohl er ein Griechen war, gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus hatten, zu belauern, damit sie uns in die Knechtschaft brächten. Also, wer sind diese Verwirrer? Wer sind die Verführer? Gegen wen schreibt Paulus diesen Brief? Gegen wen macht er deutlich und wen offenbart er? Und er redet von falschen Brüdern. Und das ist wichtig, dass wir das nochmal klar machen. Hier kommt niemand dann nicht. Da kommt dann niemand irgendeine rein, von dem man nicht weiß, wer ist das überhaupt? Und dann redet er und dann sagt, hey, sagen wir, okay. Sondern da ist einer, der sich als Bruder ausgibt, als ein Kind Gottes ausgibt. Einer, der sagt, ich bin auch Teil der Gemeinde und ich auch der Gemeinschaft. Und Paulus sagt aber, das sind falsche Brüder. Die geben also vor, Brüder, also Geschwister im Herrn zu sein. Die geben vor, dass Jesus für sie gestorben ist. Die geben vor, dass sie an die Erlösung Jesu Christi glauben. Das ist, was viele übrigens, wenn ihr euch erinnert habt, verwirrt. Bis heute kriege ich immer wieder auch die Nachrichten zum Petrusbrief, 2. Petrusbrief, wo Petrus fragt, die Jesus Christus verleugnet, der für sie gestorben ist. Und dann ist natürlich die Frage, wenn sie Jesus für sie gestorben, sie verleugnen sie, dann waren sie ja mal gläubig oder nicht, das ist ja immer diese spannende Frage. Aber der Punkt ist der, dass die behaupten, dass sie Brüder sind, die behaupten, dass Christus für sie gestorben ist, die behaupten, an den Erlöser zu glauben, dass er am Kreuz gestorben ist, aber in Wahrheit glauben sie das nicht. In Wahrheit haben sie das für sich nicht angenommen. In Wahrheit sind das falsche Brüder. Das heißt, die behaupten etwas, aber durch ihren Wandel und durch das, was sie tun und lehren, verleugnen sie das. Nur damit wir verstehen, wie man sagt, ich glaube, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, aber du musst noch das und das und das halten, sonst gehst du verloren. Du behauptest, Jesus hat dich erlöst, aber behauptest zugleich, durch dein Halten wirst du dann gerettet oder eben nicht. Das ist ein Widerspruch, das ist eine Verleugnung eigentlich der Wahrheit, dass Christus für sie gestorben ist. Eine Verleugnung des Kreuzes. Und das, von diesen Verwirrern reden wir. Die kommen und sind da und die geben sich als Brüder auf. Und Paulus sagt, das sind falsche Brüder. Und er redet und sagt, sie sind heimlich eingedrungen. Das heißt nicht offensichtlich. Das ist nicht offensichtlich, dass das falsche sind. Aber die haben ein Anliegen, unter die Knechtschaft zurückzubrechen. Unter die Knechtschaft zurückbringen. Welche Knechtschaft? Die Knechtschaft des Gesetzes. Das heißt, ihr Anliegen ist, die Gnade umzukehren, das Evangelium umzukehren und sogar, Paulus nennt das so, die Gnade ungültig zu machen. Lest mit mir Kapitel 2, Vers 21. Er sagt, ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig. Im Umkehrschluss, das heißt im Gegensatz zu denen, die das eben machen. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durchs Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Also darum geht's. Wenn jemand kommt und die Werke als Notwendigkeit unseres Glaubens und das Halten der Werke, selbst wenn nur ein paar es sind und nicht alle, behauptet, dass es notwendig ist, dann sagt Paulus, dann macht man die Gnade ungültig. Er sagt, das mache ich nicht. Die machen das. Durch die Art, was sie lehren, wie sie lehren, machen sie die Gnade ungültig. Und machen das Kreuz, also dann ist Christus und die Erlösung für uns umsonst. Das ist der Kampf und das ist das Eigentliche, um was es hier geht. Hier steht eben das Evangelium und unsere Rettung da auf dem Spiel. Und da kämpft Paulus sehr gegen diese Verwirrer, die eben verwirren. Und es ist, wir erinnern uns, durch das ganze Studium des Galaterbriefs, darum geht es ja. Da ist das Gesetz Gottes, da ist die Heiligkeit Gottes, der Anspruch Gottes, diese Dinge zu halten. Und da kommt jemand und sagt, ja, wenn du Gott liebst, dann musst du das doch tun. Und Gott hat doch das Gesetz gegeben. Und da heißt doch, du musst dich beschneiden lassen. Dann mach's doch. Da sagt man, dann natürlich, stimmt. Und Gott hat gesagt, das ist heilig, also das ist unrein, lass das, stattdessen beschäftige ich mich mit dem Heil. Ja stimmt, wir wollen doch heilig sein. Und es verwirrt sie, die denken, ja, die haben doch recht. Und dabei verstehen sie aber nicht, was das Gesetz ist, verstehen nicht, was das Evangelium ist, die begreifen nicht die Funktion des Gesetzes und darum dieser intensive Brief, der uns in dieser wunderbaren Art und Weise das erklärt. Paulus spricht sogar von ihnen in Kapitel 3, schaut mal, Kapitel 3, Vers 1. Ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Also er beschreibt den Zustand der Galater, als ob jemand da ist und einen Zaubertrick ihnen vorgeführt hat und die haben keine Ahnung, was jetzt richtig und was falsch ist. Also was haben diese Verführer getan? Was haben diese Zauberer da getan? Inwieweit haben sie verwirrt? Sie haben sie darin verwirrt, dass sie zum neuen Bund die Werke des Gesetzes hinzufügen wollten. Sie haben nicht den neuen Bund geleugnet. Sie haben nicht Christus geleugnet in dieser Weise. Sie haben gesagt, es gibt ihn nicht und er ist nicht gestorben. Das haben sie nicht geleugnet. Das bekennen sie. Bis heute ist es so. Gemeinden, Kirchen, Prediger, Pastoren, Lehrer, sie sagen nicht, es gab nicht Jesus, es gibt den Erlöser nicht, er ist nicht am Kreuz gestorben. Nein, sie leugnen das nicht. Aber sie nehmen das und dann beginnen sie etwas hinzuzufügen. Sagen, aber das ist noch wichtig, das kommt noch dazu, das ist nicht ganz so und so. Und das ist dieses, was die hier gemacht haben. Sie haben den neuen Bund genommen und haben die Werke des Gesetzes, das aber zu dem alten Bund gehört, versucht in den neuen Bund einzufügen und zu integrieren. Und das passiert bis heute sehr, sehr, sehr viel. Das Urteil ist klar. Wisst ihr, schlag mal mit mir Kapitel 4 auf, Vers 10. Ich nehme Vers 9 mit. Da heißt es, ein wenig Sauerteig durchsäut den ganzen Teig. Das heißt, etwas von so einer Leere, etwas, wenn man etwas von diesem aufnimmt, das durchsäuert. Das hat Konsequenzen, das hat Auswirkungen. Und es braucht nicht viel, es reicht wenig. Und dann Vers 10. Ich habe Vertrauen zu euch im Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, wird das Urteil tragen, wer auch immer sei. So, wer auch immer das ist. Paulus hat da, Kapitel 5 ist das. Ihr habt den Vers 4 gesucht, gell? Ich dachte, ihr seid so ernsthaft, weil ihr die Verse so... Wollte es gar nicht glauben, so, dass es so hart ist. Ja, Kapitel 5, Entschuldigung. Ja, habe ich 4? Das ist 5 tatsächlich. Ich sage euch, warum ich die Zahlen nicht mehr sehe, weil das bei mir so aussieht. Ich finde die Verse, tatsächlich muss ich gucken, was ist. Ich sehe die Kapitelangaben nicht mehr. Aber auf jeden Fall. Kapitel 5, Vers 10. Ich habe Vertrauen zu euch im Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle, welche Namen, welche Titel, welche Positionen, welchen Einfluss. Spielt keine Rolle. Wer immer auch verwirrt, wird Konsequenzen haben. Paulus war das sehr klar. Ich sagte, ihm ging es nicht um Menschen und er hat auch keine Furcht, einem Petrus entgegenzusetzen. Aber er hat immer unterschieden, und das ist, was ich in diesem Brief wunderbar finde. Er hat unterschieden zwischen denen, die sich heimlich eingeschlichen haben und die Freiheit belauert haben und bewusst unter das Gesetz geführt haben. Zu denen war er klar und hat sich klar positioniert. Unterschieden aber zu denen, die verwirrt waren, die durcheinander kamen und die nicht mehr wussten, was rechts und links ist. Und selbst ein Petrus, wenn er verwirrt war, hat er zwar öffentlich ermahnt, weil Petrus eine bestimmte Stellung hatte, aber er hat ihn nicht so bezeichnet wie diese falschen Lehrer. Er ist auch anders mit ihm umgegangen wie mit den falschen Lehrern. Und das ist die Weisheit des Apostels, diese Ausgewogenheit. Er wusste ganz genau über die Verwirrer, die falschen Lehrer, welches Urteil sie trifft. Und er sagt, sie werden ihren Lohn tragen, also es gibt Konsequenzen. Gegenüber den Brüdern, die wie Barnabas, der dann auch mit fortgerissen wurde, haben wir gelesen in dem Abschnitt von dieser Heuchelei. Petrus, der da mitgemacht hat. Paulus sagt, das geht gar nicht. Aber er erinnert sie an das Evangelium, er erinnert sie daran und holt sie zurück, nämlich genau das, was er mit diesem Brief getan hat. Auch an die Galater, die waren verwirrt, aber er gibt sich hin und sagt, bitte, bitte. Und er sagt, ich habe Vertrauen zu euch im Herrn, der Herr wird es tun, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Also Kinder Gottes werden umdenken, Kinder Gottes werden umkehren, wenn sie das hören, das Evangelium, und wenn sie ihnen aufgezeigt, wo der Irrtum ist und wo die Verführung ist, sie werden es erkennen und sie werden umkehren, die werden das lassen. Sagt Paulus, ich habe Vertrauen. Warum? Weil der Herr das tut. Der Herr, der lässt sich nicht verspotten, und er hat uns einen eifersüchtigen Geist gegeben. Überlässt uns da nicht. Er wird um uns kämpfen. So, in dieser Weise, also darum geht es. Es geht um diese falschen Lehrer, es geht um die falschen Brüder, die eingedrungen sind und die Gemeinde verwirrt haben, zu dem neuen Bund die Werke des Gesetzes hinzugefügt haben und von ihnen, von den Galatern und von den Gemeinden Jesu erwartet haben, dass sie das tun. Und an sie wendet sich Paulus und spricht zu ihnen. Und wenn er jetzt die letzten Verse schreibt und mit großen Buchstaben das schreibt, dann nur, liest man mit mir nochmal kurz an, Kapitel 6, Vers 12. Schaut mal, dann, wenn er es schreibt, so viele im Fleisch angesehen werden wollen, nötigen euch, beschnitten zu werden, nur damit sie nicht um das Kreuz des Christi verfolgt werden. Vers 13, denn auch sie, die beschnitten sind, befolgen selbst das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr beschnitten werdet, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Also er schließt diesen Brief, indem er nochmal auf diese falschen Lehrer eingeht. Auf diese Verführer, auf die falschen Brüder eingeht. Und was er jetzt aber macht, er wird wieder persönlich. Nach den ganzen Argumentationen und der Erklärung wird er wieder persönlich und zeigt, was ihre wahre Motivation eigentlich ist. Warum machen sie das? Warum? Als ich diese Verse studiert habe, über sie nachgedacht habe, war das einer der Punkte, wo ich dachte, warum machen Menschen das? Warum machen das Lehrer? Warum machen das Predigen? Warum zwingen die immer und immer wieder Leute unter das Gesetz? Warum ist das so der Renner? Warum? Und ich rede noch nicht jetzt mal, warum nehmen Menschen das an, sondern warum tun sie das? Warum kämpfen bestimmte so für das Gesetz? Warum ereifern sie sich so dafür, dass andere unbedingt das Gesetz halten müssen? Was treibt sie an? Was ist ihre Motivation? Und Paulus redet hier und sagt, ich sage euch, warum sie das tun. Was ist ihre wahre Motivation? Nicht nach oben, nach außen, sondern was treibt sie wirklich an? Und hier offenbart er, ich meine drei Dinge, die er hier offenbart, warum sie das tun. Das erste ist Stolz. Oder wir können sagen Hochmut. Das zweite ist Feigheit. Und das dritte ist Heuchelei. Das werden wir dann bei denen anschauen. Was treibt sie an? So, Hochmut in Form von Stolz, Feigheit und eben die Heuchelei, die dahinter steht in ihren Motiven und Haltungen. Paulus dagegen, der gesagt hat, mir geht es nicht darum, Menschen zu gefallen, ich will Gott gefallen, hat eine andere Haltung, warum er das tut, was er tut. Und das liest ihr mit mir ab Vers 14. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nun des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. So, das ist die Haltung des Apostels. So, warum tun diese falschen Brüder das? Warum lehren die Gesetzeslehrer und diese Werke, warum tun sie das? Was ist ihre Motivation? Und Paulus sagt, auf den Punkt gebracht, um sich zu rühmen. Es geht um Ruhm. Es geht um Hochmut. Es geht um Ansehen. Es geht um Stellung. Und Paulus sagt, das ist ihre Motivation. Was ist ihr Ruhm? Das klingt jetzt echt makaber. Aber ihr Ruhm ist ihr Fleisch. Versteht ihr, was ich meine? Die Beschneidung. Als ich klein war, habe ich gerne so Lucky Luke und Western und Indianer, darf man heute alles fast gar nicht mehr sagen und alles, gell? Und was immer wieder schockierend war, dass es Kalb gab, gell? Kennt ihr? Das heißt, die Kopfhaut wurde samt den Haaren ein Kalb, kennt ihr, genau. Und dann brachen sie, wenn sie von einem Feldzug nach Hause kamen, dann der Erfolg und die Größe wurden an diesen Skalps gemessen, ja? Sagt man das vielleicht so, Skalps? Ihr wisst, was ich meine. Ich weiß, es ist ein bisschen makaber. Und sie kamen und sagten, guck mal, wie viele Weiße sie umgebracht haben. Im Prinzip haben sie das gemacht. Das Bild ist vielleicht echt hart, aber sie kamen, haben dann eine Schnur gehabt und dann... Ja, danke, du hast verstanden. Vielleicht der Rest später irgendwann mal. Ja. So, sie kamen und rühmten, wie viel vor heute haben sie mitgebracht? Wie viel haben sie beschnitten? Und je mehr beschnitten, umso größer waren sie. So mehr Ehre und Ruhm. Guck mal, wir haben die Galater dazu gebracht. Wir haben die dazu gebracht. Die haben wir auch dazu gebracht. Schaut mal, wie viele. Ja, stellt euch das nicht vor, kein Kopfkino. Ja. Aber das Bild ist es. Und das ist auch was, wenn Paulus sagt, damit sie sich eures Fleisches rühmen. Eures Fleisches. So, was ist ihre Motivation? Was war ihr Anliegen, das zu tun? Und was ist die Motivation des Apostel Paulus? Schaut mal, sie rühmen sich des Fleisches. Paulus rühmt sich des Kreuzes. Ist das Kreuz etwas, womit man sich rühmen kann? Ist das Kreuz, womit man sich rühmen soll? Für die Juden und Heiden. Eine Torheit und ein Ärgernis. Ich weiß, dass heute das Kreuz eine Modeerscheinung ist. Ich weiß nicht, wer ein Kettchen trägt mit einem Kreuz drauf. Eigentlich wisst ihr, dass es makaber ist. Ich habe noch niemanden gesehen, der ein Kettchen mit einer Guillotine getragen hat, zum Beispiel. Oder ein Kettchen mit einem Säbel, mit dem man den Kopf abschlägt. Ihr versteht, was ich meine? Das Kreuz war das Schlimmste, Folter- und Tötungsinstrument der damaligen Zeit. Erfunden von Assyrern, durch den Römer wirklich auf die Höhe getrieben. Am Kreuz starben Verbrecher, am Kreuz starben Verräter, am Kreuz starben Verfluchte, von der Schrift sogar. So, das ist kein Schmuckgegenstand. Das ist nichts, womit man, also das ist nur so, wow, so ein schönes Kreuz. Es ist draus geworden, aber aus einem Grund. Aber das Kreuz ist an sich selbst, das ist ein Folter- und Mordinstrument. Und Paulus sagt, ich rühme mich des, wir können sagen, ich rühme mich des Gewehrs, des Messers, des Schwertes. Nein, ich rühme dich des Kreuzes. Also es geht nicht, es geht nicht um überhaupt ein Holzstück. Es geht auch nicht um ein Folterinstrument, sondern es geht darum, was dieses Kreuz bedeutet. Was durch dieses Kreuz und an diesem Kreuz geschah. Was die Wirkung von diesem Kreuz ist. Und das ist jetzt der Punkt. Für die eine ist das absolute Torheit. Und nicht nur Torheit, ein wirkliches Ärgernis. Und für die, und Paulus sagt, für mich, das ist der einzige Grund, mich zu rühmen. Das ist mein Ruhm. So, gegen was haben diese falschen Brüder gekämpft? Was wollten sie verdrehen? Was wollten sie zerstören? Die Botschaft vom Kreuz. Was dieses Kreuz ist, was es bewirkt hat, was es bewirkt, was es bedeutet, sie wollten es verdrehen. Und weil es, aus vielen, wir kommen dazu, warum? Aber für Paulus sagt, nein, das ist mein Ruhm. Sie wollen sich nicht des Kreuzes rühmen. Sie wollen nicht, sie hassen es. Das ist für sie ein Anstoß, ein Ärgernis. Es ist für sie sogar ein Grund, sich zu fürchten. Sie haben Angst. Sie sind feige. Weil es hat Auswirkungen. Paulus sagt, nein, das ist mein Ruhm. Das, was sie wegschaffen wollen, das ist aber, wofür ich mich rühme. So, das ist im Wesentlichen die Botschaft dieses Abschnittes. Ich habe mir diese letzten Verse für mich persönlich so überschrieben, das, was wirklich zählt, worauf es wirklich ankommt. Und für mich sind das zwei Dinge in diesem Abschnitt, worauf es wirklich ankommt. Das erste auf das Kreuz. Und die Folge daraus, eine neue Schöpfung. Darauf kommt es an, in dem ganzen Abschnitt. Auf eine neue Schöpfung. Lies mit mir ab Vers 15. Denn weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Und so viele dieser Richtschnur folgen werden. Welcher Richtschnur? Weder Beschneidung noch Unbeschnitten. Das spielt keine Rolle. Sondern einer neue Schöpfung. Das ist die Richtschnur. Und er sagt, so viele dieser Richtschnur folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Und das ist schon die nächste Frage hier natürlich. Gell? Also, Friede, wie entsteht Friede? Durch das, was am Kreuz geschah. Das, was das Kreuz repräsentiert. Und hier geht es darum, wie wir Friede finden. Das finden wir nicht durch die Werke des Gesetzes. Weder Beschneidung noch Unbeschneidung. Das ist nicht der Weg, sondern eine neue Schöpfung. Wie wird man zu einer neuen Schöpfung? Also die Botschaft und das Anliegen des Apostel Paulus am Ende nochmal auf sie das dahin zurückzubringen, um was es eigentlich geht, auch nochmal in ein paar Versen zusammenfassen, in dem Hintergrund, in dem Wissen, alles, was schon behandelt worden ist. Und er sagt, also um was geht es hier? Und er macht Folgendes deutlich. Was ist richtiges Rühmen? Ich zeige euch das einmal in unmittelbaren Kontext. Das heißt, das, was wir vor kurzem intensiv miteinander angeschaut haben, geht mit mir ins 5. Kapitel. Das, was wir bewahren sollen, richtig, ist, dass wir in der Freiheit des Christus bleiben. Das heißt, dass wir uns nicht unter das Gesetz stellen lassen, dass wir uns nicht wieder versklaven. Das ist Kapitel 5. In die Freiheit, uns nicht berauben lassen. So, das ist Kapitel 5, Vers 1 haben wir angeschaut. Und dann redet er davon, dass aber diese Freiheit eben nicht Zügellosigkeit bedeutet, sondern Leben im und durch den Geist. Wer kann das tun? Neue Schöpfung. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, wenn er den Geist Gottes nicht hat, kann er vom Geist Gottes nicht geleitet werden, kann er vom Geist nicht geführt werden. auch nicht ermahnt werden, nicht korrigiert werden. Und dann steht er natürlich auf dem Boden des Gesetzes. Aber wer eine neue Schöpfung ist, über dem Friede. Weil er ist eben nicht unter den Werken des Gesetzes, er steht nicht unter dem Gesetz, er ist ein Kind des Glaubens, er ist eine neue Schöpfung geworden. Und dann sagt Paulus, dass wir eben in dieser Freiheit die Freiheit nicht missbrauchen, aber im Geist wandeln. Also auf der einen Seite sind die Werke des Gesetzes und auf der anderen Seite ist das Wandel durch den Geist. Und was bedeutet dieser Wandel im Geist? Und jetzt schaut mal, was ist die Geisteshaltung? Warum im Geist wandeln? Warum das tun? Schaut mal im Vers 5, Vers 25 und 26. Paulus sagt, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Also, wenn wir durch den Geist leben, das heißt, wir neue Schöpfung geworden sind, dann lasst uns auch durch den Geist, der uns neu gemacht hat, wandeln. Und dann sagt er, Vers 26, lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten. So, was ist ein Kennzeichen eines Kindes Gottes? Wer durch den Geist geleitet ist, was sucht er nicht? Seine eigene Ehre. Er sucht nicht seinen eigenen Ruhm und Stolz und dahertrabend und schau mal, was ich getan habe, schau mal, wie fromm und wie auch immer. Das ist es nicht. Warum? Er weiß, er ist schwach, er weiß, er ist ein Sünder, er weiß um diese Dinge und dass er Vergebung braucht, dass er durch den Geist geleitet werden soll. Und aus diesem Wissen heraus macht Paulus doch in Kapitel 6, ihr erinnert euch, die Anwendung und sagt, wenn aber jemand von einem Fehltritt überaltet, wenn jemand fällt, wenn jemand sündigt, wie sollen wir mit dem umgehen? Im Wissen, dass wir schwach sind, im Wissen, dass wir Vergebung haben, im Wissen, dass wir Gnade bedürfen, sollen wir doch sanftmütig gegenüber ihm sein, oder? Wir sollen uns nicht überheben, wir sollen uns nicht drüber stellen. Das heißt, nicht verurteilen, sondern helfen. Helfen warum? Er braucht Hilfe. Liebe Geschwister, diejenigen, die das Gesetz lehren, warum legen sie das Gesetz auf? Warum fordern sie die Werke des Gesetzes? Um uns zu helfen? Geht es um Hilfe? Warum die ganzen Anforderungen? Warum dieses wirklich harte Einfordern, verurteilen? Denk nur allein an diese Aussage. Wenn du das nicht tust, gehst du verloren. Vielen Dank, voll geholfen. Und jetzt bin ich so erbaut und ermutigt und gestärkt und jetzt habe ich Kraft wieder. Hilft das? Es verurteilt. Aber das ist, warum fordern sie? Ist es das Anliegen, ihm zu helfen? Wirklich das Anliegen, ihn da rauszuholen, ihm wirklich zu helfen? Nein. Wisst ihr warum? Weil das Gesetz nur eine Funktion hat. Wir erinnern uns, welche? Zu überführen und von der Sünde zu überführen und zu töten. Ist das dein und mein Anliegen, jemanden zu töten? Du sagst, natürlich von der Sünde überführen. Ja, aber wir reden, wenn jemand vom Fehltritt überaltet, und ich habe es euch damit, das von Geschwistern, von Brüdern, das heißt, die schon unter der Gnade sind, oder? Die befreit sind doch vom Gesetz. Warum immer wieder denjenigen das Gesetz auflegen, das nur eine Funktion hat, jemand von der Sünde zu überführen und zu töten, bei denen anwenden, die aber schon die ihre Verdammnis erkannt haben, ihre Sünde gesehen haben, um Vergebung gebeten haben, eine neue Schöpfung geworden sind. Warum soll das Gesetz, das eigentlich nur tötet, ihnen da helfen, aus diesem Fehltritt rauszukommen? Das hilft nicht. Das hilft nicht. Das heißt, die Motivation ist eine andere. Die Motivation ist nicht helfen. Nicht Menschen helfen, nein. Es geht um sich zu rühmen darin. Und das Problem ist, das offenbart tiefe und böse und falsche Motive in dieser Haltung. Aber in diesem Abschnitt sagt Paulus, wir sollen uns nicht überheben, wir sollen uns nicht rühmen. Und wenn wir uns rühmen, dann nur im Hinblick auf uns selbst. Schaut mal, lies mir mit mir ab Kapitel 6, ab Vers 1 nochmal. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gibt Acht auf dich selbst, dass nicht auch du versucht wirst. Eine trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. So, wo ist das Problem? Jemand meint, etwas zu sein, aber er ist es nicht. Genau davon redet Paulus hier. Sie meinen, etwas zu sein, Gesetzeslehrer. Sie meinen zu sein, das Gesetz zu kennen. Sie fordern es ein, sie legen die Lasten den anderen auf. Aber das Problem ist, sie machen es selber nicht. Sie betrügen sich selbst. Sie legen etwas auf, was sie selbst nicht in der Lage sind zu tun. Das ist sehr heuchlerisch. Und dann noch verurteilen. Wie kannst du nur? Sehr heuchlerisch. Also Paulus spricht darüber und dann sagt er in Vers 4, ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen. Also du lebst vor dem Herrn. Prüfe dein Leben, prüfe wie du vor dem Herrn. Guck nicht auf den anderen und bau dein Ruhm und dein Stolz und deine Haltung nicht von, leid's nicht von dem anderen ab. Schau, wie du lebst. Und übrigens, wenn wir auf uns schauen, wer will sich rühmen? Wer wird auf einmal mit großer Brust daherlaufen und sagen, ne? Gut, dass ich auf mich geschaut habe. Hat heute so gut getan. Da werden wir klein, oder? Da sind wir uns unserer Vergänglichkeit und unserer Sündhaftigkeit bewusst. Und das ist aber die Haltung, die uns hilft, anderen gegenüber sanftmütig dann zu sein. Ihnen in ihren Fehltritten zu begegnen und sie nicht sofort zu verurteilen. Und nicht noch ein Gesetz und noch ein Gesetz und noch eine Schuld und noch aufzuladen. Was? Doch nicht genug. Das machen die hier, die Lehrer, die falschen Brüder, die haben, die einfach unter die Knechtschaft bringen und so viel, wie es nur geht. Also spricht Paulus, was die richtige Motivation ist, zu helfen. In welchem Geist man helfen soll. Was braucht es, um so zu helfen, dass es jemand hilft? Und er zeigt auf der einen Seite eben die falschen Lehrer, die das Gesetz einfordern und die Werke des Gesetzes einfordern, in dem wir leben. Und er sagt, ihre Motivation ist falsch. Und ihre Haltung ist falsch. Das hilft Menschen nicht. Was braucht es, damit wir anderen helfen können? Das Kreuz. Das Kreuz. Wenn wir nicht mit dem Paulus sagen können, denn ich bin, Vers 14, mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Das heißt, wenn ich und die Welt, in der ich lebe, ich gestorben bin, dann werde ich mich rühmen, über die andere erheben, die andere verurteilen. Das heißt, wenn mir nicht klar ist, was am Kreuz passiert ist, was es mit mir gemacht hat, was es mit der Welt gemacht hat, in welche Stellung ich gebracht worden, warum dieses Kreuz überhaupt da ist, was auf diesem Kreuz passiert ist und was mit mir an diesem Kreuz passiert ist. Nur wer das glaubt und versteht, ist in der Lage, den anderen zu helfen. Sonst wird er sich eben überheben und über die andere stellen. Paulus' Haltung ist, ich bin der Größte, der Elendste aller Sünder. Ich rühme mich des Kreuzes. So, hier merken wir, es geht um die Haltung, es geht um dieses Rühmen und die Motivation, warum wir anderen helfen wollen, sollen. Damit es ihnen wirklich Hilfe ist und nicht verurteilend ist. Wir sind schnell dabei, die anderen für ihr Verhalten zu verurteilen. Selbst wenn wir das nicht sagen, aber in Gedanken sagen, wie kann sie nur, wie kann er nur? Schon wieder. Reiß dich doch zusammen. So schwierig ist es doch gar nicht. Ja. Wir sind schnell dabei, ein Urteil über die anderen zu fällen. Liebe Geschwister, nicht im Angesicht des Kreuzes. Nicht im Angesicht des Kreuzes. Und darum ist Paulus ein guter Diener, weil er sich vom Kreuz her sieht und durch das Kreuz andere sieht und den anderen durchs Kreuz dient. Nochmal, dieses Kreuz ist keine Modeerscheinung, das ist kein Schmuck. Kein Schmuck. Auch nichts, was übrigens das Kreuz an sich selbst Menschen hilft. Wie viele beten, küssen Kreuze und glauben, dass die Kreuze eine Wirkung haben, so wie diese eherne Schlange, gell, richtig? Nein, das ist, nochmal, wer nicht begreift, was das Kreuz ist, ist nicht würdig, das Ding überhaupt sich irgendwo hinzuhängen. Das ist kein Schmuck, den wir hier haben, damit der Raum schön hier aussieht. Wie viel verkünsteln sich an diesem Ding? Ich komme in Gemeinden, dann denken sie sich, was weiß ich für Kreuze aus. Es ist wirklich zu einem Schmuck geworden. Aber inhaltlich, zum Verständnis, was das symbolisiert, was symbolisiert es? Was bedeutet es? Das Kreuz des Christus. Ich möchte auf eine Sache euch hinweisen und dann beginne ich durch diese Verse durchzugehen. Und ich habe ein bisschen Angst zu starten, weil ich das Gefühl habe, dann bin ich fertig. Dann ist schon vorbei hier. Aber das sieht so wenig aus. Ich möchte noch auf einen Punkt kurz eingehen, und zwar folgendes. Was würdest du persönlich sagen? Ist das Gesetz für den Menschen oder der Mensch für das Gesetz? Ist das Gesetz für den Menschen gegeben worden oder der Mensch fürs Gesetz gegeben worden? Nach dem Verständnis darüber werden wir mit dem Gesetz dementsprechend umgehen. Und ich glaube, dass es genau das Problem ist von allen Gesetzeslehrern, die dafür kämpfen. Warum? Sie denken, es gibt das Gesetz und der Mensch wurde geschaffen, damit er dieses Gesetz halten muss. Und wenn er es hält, dann verherrlicht er Gott. So, wann hat Gott den Menschen geschaffen? Am welchen Tag? Sechsten, gell? Gab es da schon das Gesetz? Wann kam das Gesetz? Wenn wir jetzt vom mosaischen Gesetz reden, weit, sehr, sehr lange. Wenn wir vom ersten Gebot reden, das doppelte Gebot ist und ist nicht, natürlich danach, oder? Ist der Sabbat ein Teil des Gesetzes? Okay, darüber wird bis heute diskutiert. Ist der Sabbat für den Menschen oder der Mensch für den Sabbat? Wie viel sagt, das darfst du nicht machen, das darfst du doch nicht am Samstag oder am Sonntag, je nachdem, was für eine Position. Das ist Sünde, das ist falsch. Also, warum sollte man den Sabbat halten? Wenn wir den Sabbat halten, dann ehren wir Gott. Also wurde der Sabbat geschaffen und danach der Mensch, damit man den Sabbat hält? Nein. Der Mensch wurde geschaffen und dann hat Gott für den Menschen den Sabbat gemacht. Er soll ihm helfen, gute Nachricht, zur Ruhe zu kommen. Er gönnt uns eine Atempause. Nicht schlecht, oder? Und verspricht sogar, wenn du dich ausruhst, was notwendig ist, ich sorge dafür, dass es dir trotzdem an nichts mangelt. Das ist doch schön, oder? Und wenn man das so übrigens betrachtet, ist schon nicht schlecht. Na, aber Gott, aber dann fehlt mir ein Tag und Tageslohn und die, was weiß ich. Der sagt, nein, ich sorge für dich. Vertraue mir. Ruh dich aus. Setz dich ein bisschen hin. Verheißung. Verheißung steckt dahinter. Nimmt übrigens nur den in Anspruch, wer Gott vertraut, oder? Ihm glaubt seinem Wort. Wer nicht glaubt, wird sagen, ja, steht zwar da, aber ich glaube es nicht wirklich. Und das zeigt sich darin, indem man es trotzdem macht. Oder ja, ich glaube, du versorgst mich, aber dann machen und nicht zur Ruhe kommen. Das ist auch ein Zeichen des Glaubens. Worauf ich hinaus möchte, was ich euch sagen möchte, ist, dass das Gesetz eine Funktion hat. Gott hat das gegeben für den Menschen. Es hat eine Funktion. Nicht der Mensch ist fürs Gesetz gemacht und der Mensch hat eine Funktion dafür. So, das heißt, das, was Gott tut, er hat den Menschen geschaffen mit einer Berufung und damit er zu dieser Berufung kommt, wirkt Gott an ihm. Unter anderem gab er ihm das Gesetz. Mit welcher Funktion hat Gott das Gesetz den Menschen gegeben? Um ihn von seiner Schwachheit und Sündhaftigkeit zu überzeugen. Darum gab Gott das Gesetz. Das heißt, nicht das Gesetz ist da und wir müssen es halten. Nein, es ist gegeben und es wirkt und wir sind so lange unter dem Gesetz, bis wir es verstehen, bis wir es annehmen, bis wir von diesem Zuchtmeister zur Kindschaft gelangen, oder? Alles Galaterbrief. Ich verstehe, was ich meine. Das meine, wie gehen wir mit Gesetz um? Ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie zu kompliziert, was ich euch deutlich machen möchte. Aber es zeigt doch unser Verständnis oder das Verständnis von vielen, die vom Gesetz haben. Sie haben keine Ahnung, warum, aber man muss es halten. Ja, warum? Ja, egal, du musst es halten, das steht ja da. Tu das. Ja, warum? Keine Ahnung. Als Christen müssen wir das tun. Ja, warum? Das hilft nicht. Wenn wir verstehen, warum, dann können wir es anwenden. Dann bekommt es seinen Nutzen. Von daher, diese Lehre, die haben das Gesetz nicht so gebraucht, wie man es gebrauchen muss, nicht gesetzmäßig, also wozu Gott es gegeben hat. Und die haben es noch schlimmer getrieben, die haben es für ihren eigenen Ruhm und für ihren eigenen Stolz. Also, gucken wir uns die Motive an. Warum werden Dinge getan, warum werden Dinge nicht getan, warum wird das Gesetz eingefordert und warum nicht? Und in welcher Haltung können wir und sollen wir Menschen helfen? Die Verse 11 bis 18 und ich nehme euch in den ersten Vers schon mal mit hinein und vielleicht auch in den nächsten. Also, Vers 11. Seht, mit was für großen Buchstaben ich euch mit eigener Hand geschrieben habe. So, das ist Vers 11. Das ist, meine ich, wie eine Überschrift. Warum schreibt er das so? Warum sagt er, ich mag dieses Seht. Schaut genau hin. Jetzt haben wir natürlich eine Übersetzung und nicht den Originalbrief. Und ich bin mir sicher, wenn wir jetzt das Originalpapier hätten von Paulus, dann wären Riesenbuchstaben da. Ganz groß. Und das ist sagt, schaut doch genau hin. Schaut mal, das habe ich jetzt geschrieben mit großen Buchstaben. Jetzt wird darüber viel diskutiert. Warum schreibt Paulus, seht mit großen Buchstaben? Und das meiste ist, ja, er hat halt schlechte Augen gehabt. Manche meinen, dass er, weil er im Gefängnis war, kein gutes Papier hatte. Und das war ja Papyrus, das heißt, es wurde übereinander gelegt, das war holprig. Also es ist nicht so feines Papier, deswegen muss man groß schreiben, damit man die Buchstaben lesen konnte. Also das ist oft die Diskussion darüber, was hat den Paulus dazu veranlasst, zu sagen, hey, und ich habe mit großen Buchstaben. Liebe Geschwister, wenn Paulus das Anliegen hat zu erklären, warum er jetzt große Buchstaben nimmt, dann hat er auch geschrieben, weil meine Augen kaputt sind oder so. Warum, der Grund, warum manche meinen, dass das mit den Augenleiden zu tun hat, geht mir ganz kurz nur Kapitel 4 und lest Vers 15 in seinem persönlichen Teil. Wo ist nun eure Glückseligkeit, schreibt er denen. Denn ich bezeuge euch, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Also Paulus spricht etwas an und auf seinen Mangel, auf seinen Anstoß. Er sagt, dass meine Versuchung im Fleisch euch nichts angetan hat. Also ich war für euch kein Anstoß. Und es liegt sehr nahe, dass sein Leiden dazu beigetragen hat. Und sie, wenn sie sagen, ihr hättet eure Augen mir ausgerissen und mir gegeben, das heißt, wenn es möglich wäre, hättet ihr eure Augen mir gegeben, weil ich Probleme mit meinen Augen gehabt habe. Dass Paulus gesteinigt wurde, ist, dass er an Krankheiten litt. Und das ist offensichtlich. Ja. Von daher, da spricht er darüber, dass er wohl Augenprobleme hat. Und dann sagt man, darum hat er jetzt gesagt, seht mit welchen großen Buchstaben. Aber er müsste das nicht schreiben. Wenn's, er hätte es einfach geschrieben und weil er nicht sehen kann, hätte einfach große Buchstaben genommen. Aber ich glaube, es ist etwas anderes. Er fordert sie jetzt am Schluss nochmal zum genauen Hinschauen. Und zwar, was jetzt er nochmal schreibt. Eben in gewisser Weise sagt er, ja, er hat wirklich ein großes Anliegen hier. Und weil das Anliegen so groß ist, es ist ihm wichtig. Und er sagt, ich schreib's euch groß. Du kannst nicht lesen? Es ist zu klein. Ich schreibe es extra groß auf die Tafel, gell? Also ich gehe an die Tafel und sage, Leute, passt auf, und schreibe Liebe zum Beispiel, ganz groß, darum geht's. Also abgesehen davon, ob er jetzt krank war oder nicht, ob er gute Augen hatte oder schlechte Augen hatte, ob das Papier gut war oder nicht, das ist nicht das Entscheidende, darum schreibt er das auch nicht. Ihm geht's darum, und das an dieser Stelle in besonderer Art und Weise, sagt er, ich habe nicht nur mit meiner eigenen Hand, ich habe mit großen Buchstaben. Und ich meine, weil er sagt, seht genau hin, es ist jetzt wichtig. Warum machen sie das? Guckt doch genau hin. Schaut doch ihre Motivation an. Glaubt ihr, ihnen geht es um euch? Glaubt ihr, sie wollen euch helfen? Glaubt ihr, ihr habt ein Anliegen an euch, dass ihr gerettet seid, dass ihr ewiges Leben bekommt, dass ihr in der Wahrheit bleibt Von wegen, ihnen geht's nicht um euch, ihnen geht's um sich selbst. Ihr seid Mittel zum Zweck für sie. Sie wollen nur eure Vorhaut. Mehr wollen sie von euch nicht. Und wenn sie das haben, ist es ihnen genug. Ihnen geht's nicht um euch. Und das ist eine Warnung. Das ist so nochmal ein Aufruf zur Wachsamkeit. Das ist so Betonung der Wichtigkeit mit großen Buchstaben. Wenn er sagt, mit meiner eigenen Hand, dann wird wiederum diskutiert, ob jetzt nur der Briefschluss mit einer eigenen Hand oder der ganze Brief mit seiner eigenen Hand geschrieben worden ist. Auch das ist nicht entscheidend. Paulus hat immer wieder, ja, der hatte Schreiber gehabt. Bei den meisten Briefen hat er Schreiber gehabt, abgesehen davon, bei vielen Briefen saß er im Gefängnis. Wie kann er da in dieser Weise schreiben? Paulus hat vieles diktiert und das wurde aufgeschrieben. Und immer wieder, wenn es für ihn wichtig war, sei es, dass Fälschungen im Umlauf waren, und es waren Fälschungen im Umlauf, Thessalonicher zum Beispiel sagte, viele verwirren euch nur durch Brief oder durch Wort, als ob sie von uns seien. Also es gab damals Fälschungen schon, das war ihm auch bewusst und bekannt. Wenn es wirklich darauf ankommt, wenn es wirklich wichtig war, nicht wirklich, das jetzt kann falsch verstanden werden. Also wenn sein Herz da sehr groß da in diesen Dingen, wenn es ihm wichtig war, am Ende noch etwas zu betonen, dann schreibt das so mit meiner Hand. Schaut mal in Kolosserbrief, Kapitel 4. Kolosser 4, Vers 18, schaut mal, da endet es ähnlich. Er sagt, der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Also das, was er jetzt am Ende als Gruß, das habe ich mit meiner eigenen Hand geschrieben. Und ich glaube, man sieht, das ist eine andere Handschrift dann da. Das ist meine Hand, ich unterschreibe es. Es hat jemand geschrieben, aber ich unterschreibe das. Genau das Gleiche findet ihr in 2. Thessalonicher Brief, in Kapitel 3, Vers 17. 2. Thessalonicher 3, Vers 17. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Das ist ein Zeichen in jedem Brief. So schreibe ich. Seht ihr das? Also er unterschreibt nochmal und sagt, das ist meine Unterschrift. Das ist wirklich von mir der Brief. Hier sagt er nicht nur mit meiner eigenen Hand, sondern mit großen Buchstaben. Hat er in den anderen Briefen nicht geschrieben mit großen Buchstaben. So, da hat er keine Probleme mit den Augen gehabt, also das ist nicht der Punkt. Sondern nochmal, er will etwas groß machen, etwas wichtig machen. Und deswegen, seht, bitte, schaut genau, was ich euch jetzt am Ende nochmal schreibe. Und dann schreibt er nochmal mit seiner eigenen Hand in großen Buchstaben, damit niemand das überlesen kann. Schaut, warum sie das machen. Versteht ihr, er hat argumentiert, aufgezeigt. Das ist ein falsches Evangelium, das sie bringen. Aufgezeigt, was das Evangelium ist, aufgezeigt, was das Gesetz bewirkt und dass es unvereinbar ist, in diesen Dingen sich so hineingegeben und am Ende sagt, bitte seht hin, schaut, warum machen sie das? Was wollen sie eigentlich? So endet er, da schüttet seine ganze Seele dann nochmal in diesen Briefschluss mit hinein und packt darum auf den paar Versen so wichtige Wahrheiten in zwei, drei Sätzen wie dass er der Welt gestorben ist und die Welt ihm am Kreuz. Er spricht darüber, dass es auf die neue Schöpfung drauf ankommt. Er redet darüber, über das Israel Gottes. Das sind schon Schlagwörter, über die man nachdenken muss. Aber hier schaut hin, schaut genau hin, was sie mit euch tun und warum sie das tun, aus welchen Motivationen sie das tun. In der nächsten Bibelstunde gucken wir uns zuerst die Motivation der falschen Lehrer an, also ihr Hochmut oder Stolz, je nachdem, wie man es übersetzt. Dann schauen wir dann ihre Feigheit uns an und wir sehen dann aber auch ihr Hochmut, Feigheit und Heuchelei. Das war's. Und dann gucken wir uns die Haltung des Apostel Paulus, was es bedeutet, mit Christus gekreuzigt zu sein, noch einmal. Also in gewisser Weise nochmal eine Zusammenfassung und nochmal eine Erinnerung dessen, was wir über jetzt lange Zeit miteinander im Galaterbrief gelernt und hoffe auch nicht nur verstanden, sondern auch geglaubt haben. So, das wird uns jetzt in die nächste Bibelstunde begleiten und dann werden wir auch diesen Brief und diesen Abschnitt auch damit auch abschließen. Ich möchte beten.